Agentur Frontex sind bis Ende Mai knapp 64.000 Menschen illegal in die Union gekommen. Das waren gut 20% weniger als vor einem Jahr. Vor allem die sogenannte Balkanroute wird kaum noch genutzt. Dort gingen die illegalen Grenzübertritte um etwa die Hälfte zurück. Den Daten zufolge bleibt das zentrale Mittelmeer die meistbefahrene Route. Dabei starten die meisten Migranten von Libyen aus, während die Ausreisen aus Tunesien um fast 90% zurückgegangen sind. Das liegt laut Frontex am Durchgreifen der tunesischen Regierung, die eine enge Zusammenarbeit mit der EU vereinbart hat. In Polen hat die Parlamentssitzung begonnen, in deren Verlauf Premierminister Tusk die Vertrauensfrage stellen wird. Tusk reagierte damit darauf, dass der rechtsnationale Kandidat Nawrocki die Präsidentenwahl gewonnen hat. Der Premierminister geht davon aus, dass es mit Nawrocki zu harten Konflikten kommen wird. Mit der Vertrauensfrage will er sicherstellen, dass in seinem proeuropäischen Mitte-Links-Bündnis alle hinter ihm stehen. Es gilt als wahrscheinlich, dass Tusk die Abstimmung gewinnt. Im Parlament hat sein Bündnis eine Mehrheit von 12 Stimmen. Die Innenminister der Länder beraten ab heute über die Frage, wie Frauen besser vor Gewalt geschützt werden können. Auf ihrer Frühjahrskonferenz in Bremerhaven geht es unter anderem darum, ob die Täter eine elektronische Fußfessel tragen müssen. Tobias Mück, RBB 24.
Die Anzahl der Femizide in Deutschland sei erschreckend, sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Bremens Innensenator Meurer, im RBB 24 Inforadio. Unter der vorigen Koalition seien mehrere Anläufe für schärfere Gesetze gescheitert, aber mit neuen Mehrheiten könne man das Thema jetzt angehen, so der SPD-Politiker. Meurer hat dafür geworben, eine spezielle elektronische Fußfessel einzuführen, die schon in Spanien im Einsatz ist. Sie alarmiert die betroffenen Frauen, wenn ein Gefährder oder Täter in der Nähe ist. Der SPD-Politiker will die Gesetze entsprechend ändern. Auch Union und SPD im Bund planen, für so ein Modell die Rechtsgrundlage zu schaffen.
Wie in Kalifornien soll auch im US-Bundesstaat Texas bei Protesten die Nationalgarde eingesetzt werden. Das hat der republikanische Gouverneur Abbott angekündigt. Heute und am Wochenende sind in Texas Demonstrationen gegen die harte Migrationspolitik von Präsident Trump geplant. Angefangen haben die Proteste in der kalifornischen Metropole Los Angeles. Dort kam es zu Plünderungen und Ausschreitungen. Trump beorderte daraufhin tausende Mitglieder der Nationalgarde dorthin, gegen den ausdrücklichen Willen des demokratischen Gouverneurs Newsom. Er wirft Trump vor, die Lage absichtlich verschärfen zu wollen. Bei den Ermittlungen zum Amoklauf von Graz hat die Polizei im Haus des Attentäters eine Rohrbombe gefunden. Nach Angaben der Behörden war der Sprengsatz aber nicht funktionstüchtig. Daneben seien zwei Abschiedsbriefe des Täters gefunden worden, die an seine Eltern gerichtet waren. Sie lassen aber keine Rückschlüsse auf das Motiv des Täters zu. Der 21-Jährige hat gestern an seiner ehemaligen Schule 10 Menschen erschossen. Anschließend beging er Suizid. Immer mehr Grundschüler in Berlin können gut schwimmen. Die Zahl der Drittklässler, die ein Schwimmabzeichen wie Seepferdchen oder Bronze haben, ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Das hat der Senat mitgeteilt. Ricardo Westphal, RBB 24.
Im Schuljahr 2023/24 hatten laut Senat ein Viertel der Drittklässler kein Schwimmabzeichen. In den Schuljahren davor lagen die Zahlen deutlich höher. Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen ohne Abzeichen wurden von den Schulen offiziell als Nichtschwimmer erfasst. Ob sie tatsächlich schwimmen konnten oder nicht, spielte dabei aber keine Rolle. Zwischen den Bezirken gab es große Unterschiede. In Lichtenberg und Neukölln hatten je rund 35% der Kinder kein Abzeichen. In Steglitz-Zehlendorf waren es nur 11%.
In Berlin ist gestern Abend ein Mann auf einem Bahnhofsvorplatz getötet worden. Nach Angaben der Polizei waren auf dem Hanne-Sobeck-Platz vor dem Bahnhof Gesundbrunnen mehrere Personen in Streit geraten. Dabei wurde der 39-Jährige vermutlich mit einem Messer am Hals verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik, wo er später starb. Die Mordkommission ermittelt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute anfangs noch dicht bewölkt, Richtung Oder und Neiße letzte Schauer, später freundlich mit Sonne und trocken bei 19 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Wannsee 14 Grad, in Pankow 15, in Klettwitz 13 und in Angermünde 16 Grad. Morgen sonnig und trocken bei 21 bis 25 Grad. Die Zeit 12.05 Uhr.
Radio 3. Klassik bis 2. mit Imke Griebsch.
Und mit Ihnen. Schön, dass Sie dabei sind. Kein Kuchen, keine Pasta vor der Vorstellung. Das Beste für mich sind Bananen. Das sagt die französische Trompeterin Lucienne Renaudin-Wary. Und hier hören wir sie mit dem ersten Satz aus dem S-Dur-Hornkonzert von Johann Baptist Neruda.
Thank you.
Aus dem Hornkonzert in Es-Dur von Johann Baptist Neruda haben wir den ersten Satz gehört. Und das war natürlich eine Version für Trompete, Streicher und Basso Continuo. Die Solistin ist Lucien Renaudin-Vary und sie hat zusammen mit dem Luzerner Sinfonieorchester unter der Leitung von Michael Sanderling diese Aufnahme gemacht. Der finnische Dirigent Klaus Mäkelä ist 29 Jahre jung und er ist ein echter Shootingstar, der mächtig für Furore sorgt. Nun ist bei Decca ein neues Album erschienen, auf dem Klaus Mäkelä die Symphonie Fantastique von Hector Berlioz dirigiert.
Berlioz.
Oh, Entschuldigung, schon. Sie merken schon, unser,
liebe sowas.
Unser Musik- und Sprachkritiker Kai Lös Kaiser ist im Studio, Aussprachekritiker wohlgemerkt.
Der hat doch doppelt bezahlt.
Ja, natürlich. Ich mache noch mehr Fehler, damit vielleicht noch ein bisschen Erschwerniszuschlag dazukommt. Ja, also
wir haben auch gestern einen gemacht, wenn ich das hier einfügen darf, und haben Danae und Daphne verwechselt.
Genau.
Schwamm drüber.
Auch ganz schlimm, ja. Hat natürlich keiner gemerkt, außer wir hinterher. Außer uns natürlich. Grammatikfehler auch noch.
Also das, wir werden nie zum Punkt kommen.
Das wird jetzt eine Chose. Jetzt machen wir es mal kurz. Neues Album, Klaus Mäkelä. Ob die neue Aufnahme diesen Hype um diesen jungen finnischen Dirigenten rechtfertigt, das kannst du uns jetzt sagen, Kai.
Ich muss leider sagen, es rechtfertigt diesen Hype. Ich sage leider, weil der Aufstieg dieses jungen Dirigenten schon geradezu obszöne Züge angenommen hat. Der wird ja als Originalgenie rundheraus gehandelt, wie schon lange keiner mehr. Wobei natürlich die Selbstverständlichkeit, mit der sich der am Pult bewegt, tatsächlich erstaunlich ist. Die beiden Werke, die er hier dirigiert, neben der unvermeidlichen Symphonie Fantastique eben auch noch La Valse von Maurice Ravel, sind unverwüstliche Schlachtrösser, zu oft gespielt, jedenfalls im Fall von Berlioz, zu oft runtergehudelt. Ich kann sie kaum noch hören und stehe sozusagen blass erstaunt vor der Tatsache, dass das doch sehr gut gelungen ist.
Also du kannst sie wieder hören durch Klaus Mäkelä, wenn ich das richtig verstehe.
Sozusagen, ja.
Und was ist denn so gut daran, dass du es jetzt wieder hören kannst?
Hören wir es uns an. Das folgende En Ball, wir hören den Anfang, kommt auch im Radio oft vor, ist ein wirklich bekanntes Stück. Nicht so maßlos, geradezu ekstatisch gesteigert wie hier. Dieser Ball ist nicht ganz geheuer.
Anfang des zweiten Satzes, des berühmten zweiten Satzes des Walzers aus der Symphonie Fantastique von Hector Berlioz war das. Und ich fand, dass die Streicher die Melodie sehr schön gestaltet haben. Ja. Hat mir außerordentlich gut gefallen. Klang nicht so abgedreiviertelt wie oftmals.
Ja, hat auch einen schönen Schwung, einen schönen Schmelz. Übrigens, tempomäßig ist es eigentlich ganz normal, nicht weiter auffällig. Das ist nicht viel schneller oder langsamer, als bei das bei Colin Davis war oder bei Abbado. Scholti war sogar noch schneller. Trotzdem entsteht hier fast der Eindruck von Rasanz, weil Mäkelä starke dynamische Steigerungen hineinlegt. Es wirkt geradezu vulkanisch und ein bisschen eruptiv, geht in die Luft. Und das beschreibt oder würde beschreiben genau die Methode, der man bei Mäkelä fast immer begegnet. Schärfung der Konturen, Verstärkung der Kontraste, lauernde Explosivität der Deutung.
Schärfung der Konturen, Verstärkung der Kontraste, sagst du zur Beschreibung von Mäkeläs Methode, aber das machen andere doch auch. Mir fällt zum Beispiel Kurenzis ein, bei dem ist das ja auch ähnlich. Also das ist ja eigentlich dann nichts Ungewöhnliches und kein Hexenwerk, oder?
Du hast völlig recht, das wäre sogar gewöhnlich, wenn Mäkelä nicht in der Lage wäre, diese Merkmale organisch zu integrieren, also diese grellen Mittel in den Fluss der Musik einzubetten, eben auf eine sehr natürliche Weise. Das ist auch, glaube ich, das, was uns eben da aufgefallen war, ne? Du nickst.
Das stimmt, ja.
Das ist seine eigentliche Stärke. Es wirkt alles sehr elegant, ist übrigens auch verbunden und umgesetzt durch eine hinreißend elegante Schlagtechnik dieses Mannes, ohne dass er kokett oder outriert oder gefällig würde. Bisschen drastisch, bisschen patzig, manchmal aber immer sehr formbewusst und gut angezogen.
Der Gang zum Richtplatz, so ist der vierte Satz aus der Symphonie Fantastique von Hector Berlioz überschrieben. Kaius Kaiser rezensiert hier das neue Album, auf dem Klaus Mäkelä das Orchestre de Paris dirigiert. Ja, und von diesem Werk gibt es ja sehr, sehr viele Aufnahmen und ich nehme mal an, auch viele gute Aufnahmen. Findet diese neue Aufnahme trotzdem irgendwo ihren Platz?
Es ist einfach die beste Aufnahme des Werkes, würde ich doch sagen, seit dem legendären Charles Münch, der das auch schon aufgenommen hatte mit demselben Orchester, mit dem Orchestre de Paris, 1967 war das. Der war noch schroffer und herber und freier, als das bei Mäkelä der Fall war. Der hatte aber auch mehr Erfahrung, dieser Charles Münch. In der Zwischenzeit hatten das zum Beispiel Barenboim und Bitschkow, als die da Chef waren bei diesem Orchester, jährlich aufs Programm gesetzt. Ist also wirklich eines der Signature Pieces dieses Orchestre de Paris. Umso größer vielleicht das Wagnis, sich nochmal dran zu setzen. Und doch diese Radikalisierung, wie wir gesagt haben, ist eben bei Mäkelä immer sehr klug dosiert und elegant integriert. Nicht so Radikalinski-mäßig wie bei dem vorhin von dir angeführten Theodor Korenz.
Ja. Ja, das stimmt. Das knallt nicht so rein. Ne?
Schon große Klasse.
Genau, ja. Es geht ja in dieser Symphonie Fantastique um Episoden aus dem Leben eines Künstlers. So lautet ja auch der Untertitel. Also haben wir es hier mit Programm Musik zu tun?
Ja, und das wird auch wörtlich genommen, mit ungeheuren Ödnissen und Durststrecken konsequent durchgehalten, zum Beispiel in der Szene auf dem Lande, die wirklich eine vergiftete Idylle ist hier, und dann einem explodierenden Bombast beim Hexensabbat. Ich war übrigens bei einer der Aufführungen dabei, die hier live mitgeschnitten wurden in Paris. Man muss das immer unterscheiden von dem, was dann auf der Platte landet. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. In diesem Fall, ich muss sagen, beides für mich sehr überzeugend.
Ein Ausschnitt aus dem 5. Satz Hexensabbat aus der Symphonie Fantastique von Berlioz. Klaus Mäkelä leitet das Orchestre de Paris. Ja, selbst hier kommt er auch wieder nicht ohne Geschmeidigkeit aus, was aber irgendwie auch passend ist, vielleicht.
Ja.
Obwohl die Klarinetten am Anfang wunderbar hexig gespielt haben.
Finde ich auch, die quäken richtig
sehr,
schön.
Sehr schön, das hat mir auch gut gefallen. Ja, aber nicht nur diese Symphonie Fantastique ist hier auf diesem Album drauf, sondern auch noch La Valse von Maurice Ravel. Ist das auch gut?
Ja, das Stück ist ja ursprünglich eine Ballettmusik, sollte es sein. Dann wurde es aber von Diaghilev, für den es war, zurückgewiesen, weil der gesagt hat, das ist mehr das Porträt eines Balletts als ein Ballett, also zu indirekt um die Ecke komponiert. Und damit passt es eigentlich mit diesem Porträt eines Künstlerlebens, mit dem wir es bei Berlioz zu tun haben, ganz gut programmatisch zusammen. Bei La Valse sind die Walzerstrukturen wiederum sehr stark aufgetrieben, von Mäkelä nervös, wie traumatisiert, aber immer noch tanzbar, wenn es sein muss. Nicht zu strukturell, aber auch nicht zu rundlaufend. Super Sache.
Der Schluss aus La Valse von Maurice Ravel mit dem Orchestre de Paris, geleitet von Klaus Mäkelä. Ja, das ist ja so eine Art Füllstück hier auf dem neuen Album von Klaus Mäkelä. Also bist du sehr angetan? Ich denke, ich habe das so ein bisschen rausgehört, oder?
Ich bin durchaus angetan. Mäkelä bleibt der beste und bedeutendste Neuzugang zum obersten Rang der jungen Dirigenten seit Kirill Petrenko, würde ich doch sagen. Der Hype ist ausnahmsweise gerechtfertigt. Mäkelä knüpft hier auch sehr geschickt an die Geschichte des Orchestre de Paris an, das ich selten so gut gehört habe, wie unter seiner Leitung seit Karajan einmal ausgeholfen hat. Die prominente Stückwahl ist fast eine Provokation, denn er ist ja nicht der Erste, der sich ausgerechnet mit diesen Sachen da beschäftigt. So ist er immer verfahren. Auch in Oslo mit seinem Sibelius-Zyklus, der ganz integral war, war er ähnlich verfahren. In Chicago fängt er in 2 Jahren an, zeitgleich in Amsterdam, also bei 2 der wichtigsten Orchester der Welt, mit sehr anderen Schwerpunkten und auch Stärken. Mal schauen, was er dann macht. Da muss er eine andere Geschichte erzählen.
Und mal schauen, was dann aus dem Orchestre de Paris wird.
Ja.
Ja, in Berlin war Klaus Mäkelä ja gerade erst, also Ende Mai, bei den Philharmonikern. Hat dort Richard Strauss' Alpensinfonie dirigiert. Kommt er wieder?
Ja, Ende August kommt er zur Eröffnung des Musikfestes, wenn schon denn schon, mit dem Konzertoborchester. Eigentlich eine gute Sache, würde ich schon sagen, dass es überhaupt noch solche Großtalente gibt und dass der Betrieb auch zulässt, dass sie bis nach oben kommen. Der Mann kommt aus einer totalen Musikerfamilie, schon der Großvater war Geiger, die Eltern waren Profimusiker. Nur ist es ja gar nicht selbstverständlich, dass man an die Kinder sowas weitergeben kann. Die können sich ja auch mal sperren dagegen. Hier war das nicht der Fall. Wir hören zum Schluss den Schluss des Gangs zum Richtplatz. Klaus Mäkelä am Pult des Orchestre de Paris, wo er ja immerhin noch 2 weitere Jahre bleiben wird.
Wir haben den Schluss des vierten Satzes aus der Symphonie Fantastique von Hector Berlioz gehört mit dem Orchestre de Paris und dem Dirigenten der Zeit, Klaus Mäkelä, 29-jähriger Dirigent aus Finnland. Und sein neues Album hat Kai-Lös Kaiser hier besprochen. Es ist bei Decca erschienen und außer der Symphonie Fantastique ist auch noch La Valse von Maurice Ravel drauf. Haben wir auch einen Ausschnitt draus gehört. Und wenn Sie Kai-Lös Kaisers Rezension nochmal hören möchten, dann können Sie das in Kürze auf unserer Website radio3.de. Balletto delle Virtù, also Ballett der Tugenden, so heißt dieses Stück von Stefano Landi, gespielt vom Ensemble L'Arpeggiata unter der Leitung von Christina Plua.
Radio 3, Kultur kompakt.
Mit Frauke Thiele und zuerst geht's um das Hamburger Ballett. Dort ist schon seit Wochen die Stimmung ziemlich schlecht. Erste Solisten haben gekündigt, Tänzerinnen und Tänzer beschweren sich über ein toxisches Arbeitsklima. Jetzt muss der Intendant des Hamburg Balletts, Demsi Volpi, gehen.
Ja, der Deutsch-Argentiner verlässt nach nicht mal einem Jahr schon das Hamburg Ballett. Mit 39 Jahren war er ziemlich junger Ballettchef. Und das hat die Kulturbehörde in Hamburg gestern mitgeteilt. Zuletzt hatten sich eben Tänzerinnen und Tänzer in einem Brief an Hamburgs Kultursenator Carsten Broster gewendet. Sie warfen Demsi Volpi ein toxisches Arbeitsklima und mangelnde Kompetenz vor. Es gab daraufhin eine Gefährdungsbeurteilung, bei der alle Ensemblemitglieder anonymisiert, was ja immer wichtig ist, zu ihrer Arbeitssituation befragt worden sind. Und das Ergebnis ist jetzt die vorzeitige Vertragsauflösung. Dem NDR hat der zuständige Kultursenator Carsten Broster in einer Sprachnachricht Folgendes mitgeteilt.
Ich bedauere, dass es nicht gelungen ist, eine gemeinsame Grundlage für eine weitere Zusammenarbeit im Hamburg Ballett zu schaffen. Wir werden nun zunächst die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen. Die Interimsleitung soll die Arbeit im Sinne der bisherigen Planung und damit auch die Weiterentwicklung des Hamburg Balletts zwischen Tradition und Moderne fortführen. Und parallel werden die Voraussetzungen für eine langfristige Nachfolge sorgfältig geschaffen.
Also Demsi Volpi verlässt das Hamburg Ballett nach nur einem Jahr, nachdem John Neumeier es davor 51 Jahre geleitet hatte.
Ja, hoffentlich geht's gut weiter. Ja, Sie haben es in den Nachrichten gehört. Gestern hat Russland die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut mit Raketen und Drohnen angegriffen. Dabei ist auch eine der wichtigsten Kirchen des Landes beschädigt worden.
Ja, nach Angaben des ukrainischen Kulturministeriums ist eben auch die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Kiewer Sophienkathedrale beschädigt worden. Eine Druckwelle hat gestern Teile der Außenfassade zerstört, so das Kulturministerium. Glücklicherweise gäbe es keine Schäden im Inneren. Die Sophienkathedrale aus dem 11. Jahrhundert im Stadtzentrum von Kiew gilt als der bedeutendste Sakralbau in der Hauptstadt der Ukraine. Heute ist sie ein staatliches Museum und die UNESCO nahm den Bau 1990 gemeinsam mit dem Kiewer Höhlenkloster in die Welterbeliste auf. Seit dem Kriegsbeginn sind in der Ukraine 600 Kirchen ungefähr beschädigt und zerstört worden.
600 Kirchen zu viel, genau. Und jetzt ist der Kulturtipp was zum Mitmachen für alle unsere Radio 3 Hörerinnen und Hörer. Es geht um unsere Aktion Berlin Sounds. Wie klingt unsere Stadt? Welchen Klang oder welches Geräusch verbinden Sie mit Berlin? Ja, Frauke, hast du vielleicht so einen typischen Berlin-Sound im Ohr?
Es sind natürlich total unterschiedliche Sounds, weil die Stadt so unterschiedlich ist. Sei es unser Hinterhof, das Vögelgezwitschern und ein Hinterhof mit Kindergeschrei, sei es in der U-Bahn, die vielen Menschen, die Straßenmusiker. Und gestern, oder besser gesagt nicht vorgestern war ich mal wieder auf dem Dach des Humboldt-Forums mit Besuch, der in Berlin war. Und da haben wir auch einen typischen Berlin-Sound gehört. Da ist eben eine Klanginstallation auf der Dachterrasse des Humboldt-Forums. Die ist direkt unter der Kuppel mit dem Kreuz von den Igbo aus Nigeria. Ein Gesang, der eben an die Zerstörung der Kultur durch die christlichen Missionare erinnert. Und das ist sowas, da gehe ich immer hin, wenn wir Berlin-Besuch haben, weil das einfach so magisch ist, da über Berlin zu stehen und diese Soundinstallation, einmal in der Stunde ist sie zu hören. Das ist für mich inzwischen so ein typischer Berlin-Sound.
Auch ein Sound, der eben für dich und für bestimmt noch viele andere ganz fest zum Berlin gehört. Ja, was ist denn Ihr Berlin-Sound? Ist es die Amsel im Hinterhof oder Stimmengewirr im Supermarkt, Straßenmusik, Naturgeräusche im Park? Wir sind sehr gespannt. Die Klänge und Geräusche, die Sie uns schicken, die veröffentlichen wir hier auf radio3.de und Sie können dann auch sogar einen Besuch im Radio 3 Studio gewinnen. Ja, und wie das geht, also wie Sie uns einen Klang schicken können, Ihren Berlin-Sound, das erfahren Sie auf unserer Internetseite. In einem kurzen Video zeigen wir Ihnen, wie Sie in der Radio 3 App ein Audio und ein Foto hochladen können. Und dort gibt es auch schon hochgeladene Sounds, Nachtigall, Regen, Wilmersdorfer Straße und so weiter. Hören Sie doch einfach mal rein, radio3.de. Und ich danke Frau Gethiele.
Jo, bitte.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Der gute Salon. Der Salon von Petra Gute. Im Studio 14, der RBB Dachlounge. Dort oben befragt die RBB Kulturjournalistin Kulturmenschen aus Berlin und Brandenburg. Dieses Mal die Kulturmanagerin Andrea Zietschmann. Sie leitet seit 8 Jahren die Geschicke der Berliner Philharmoniker. Als Intendantin der Stiftung Berliner Philharmoniker. Wofür sie die Phillies am meisten bewundert und was sie aus jedem einzelnen Konzertabend heraushört, das und noch viel mehr wird sie erzählen. An ihrer Seite zu Gast der Geiger Philipp Bohnen, Philharmoniker seit 17 Jahren. Der Gute Salon mit Petra Gute am 18. Juni. Sie möchten dabei sein? Es kostet Sie nur eine Anmeldung auf radio3.de. Wie es euch gefällt.
Der zweite Satz aus dem Violinkonzert in D-Moll von Richard Strauss soll langsam und nur nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam gespielt werden. Lento ma non troppo. Wir haben hier eine wunderbare Aufnahme gehört mit dem Geiger Renaud Capuçon und den Wiener Symphonikern, geleitet von Peter Popelka. Wie sind der eigene Sound, das Selbstwertgefühl und die eigene Geschichte mit weit entfernten Orten verknüpft und wie gehen sie mit ihnen in Resonanz? Dieser Frage geht ein auf 3 Jahre angelegtes Projekt nach und für die künstlerische Erkundung dieser Frage haben sich das Hamburg-Berliner Musiktheaterkollektiv Sounding Situations, das Radialsystem Berlin, die Deutsche Oper Berlin und auch noch andere Institutionen zusammengefunden. In diesem Zusammenhang wird der erste Teil der Trilogie Wagner weltweit am Freitag, also übermorgen, in der Tischlerei der Deutschen Oper Berlin uraufgeführt. Das ist eine multiperspektivische Musiktheaterproduktion über die Aktivitäten der russischen Söldnergruppe Wagner. Und diese vielschichtige und heterogene Live-Komposition verbindet in 5 Aufzügen den musikalischen Kosmos des Echtzeit-Wagners mit den politischen Recherchen von Sounding Situations und mit Fragmenten aus Wagners Ring des Nibelungen. Die Premiere am Freitag ist schon ausverkauft, aber es folgen noch 2 weitere Vorstellungen am Samstag und am Sonntag, jeweils 20 Uhr in der Tischlerei der Deutschen Oper Berlin. Der Eintritt kostet 25, ermäßigt 10 Euro. Und wir können jetzt für die Vorstellung am Samstagabend Karten verlosen unter dieser Telefonnummer hier 030 30 20 00 40.
Thank you.
Erwachen heitere Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande. Das ist die Überschrift für den ersten Satz aus der Sinfonie Nummer 6 in F-Dur, der Pastorale von Ludwig van Beethoven. Wir haben hier eine Aufnahme mit den Berliner Philharmonikern und dem Dirigenten Claudio Abbado gehört. Und vor den Nachrichten gibt es hier noch einen der ungarischen Tänze von Johannes Brahms, und zwar die Nummer 7 in A-Dur, gespielt von London Philharmonic Orchestra.
Blacher, ein herausragender Geiger. Früher Konzertmeister bei den Berliner Philharmonikern, heute tourt er als Solist durch die Welt. Sein Vater war der deutsch-baltische Komponist Boris Blacher. Von ihm stammt dieses Violinkonzert aus dem Nachkriegsjahr 1948. Blacher spielt Blacher, jetzt in Frankfurt. Auch auf dem Programm der traurige Walzer, Vals Trist von Jean Sibelius. Und Rachmaninows dritte Sinfonie. Das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt unter der Leitung seines Chefdirigenten Jörg-Peter Weigle und der Geiger Kolja Blacher. Am Freitag, 19.30 Uhr in der Konzerthalle Karl Philipp Emanuel Bach in Frankfurt. Radio 3, wie es euch gefällt.
13 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
In der SPD gibt es eine kontroverse Debatte um ein sogenanntes Manifest prominenter Parteimitglieder. Es handelt sich lediglich um einen Debattenbeitrag kurz vor dem Parteitag, heißt es in einer ersten Reaktion gegenüber der ARD. Der außenpolitische Sprecher der SPD, Achmetovic, sprach von einem fragwürdigen Papier. Es sei weder Beschlusslage noch werde es eine Mehrheit finden. In dem Manifest fordern unter anderem Ex-Fraktionschef Mützenich und Ex-Parteichef Walter Borjans eine Kursänderung in der Russlandpolitik. Sie empfehlen eine Entspannung der Beziehungen zu Moskau und kritisieren zudem das Hochrüsten des Militärs sowie die Stationierung neuer amerikanischer Mittelstreckenraketen in Deutschland. Die Zahl der irregulären Einreisen in die Europäische Union geht weiter zurück. Nach Angaben der EU-Grenzagentur Frontex sind bis Ende Mai knapp 64.000 Menschen illegal in die Union gelangt. Das sind gut 20% weniger als vor einem Jahr. Vor allem die sogenannte Balkanroute wird kaum noch genutzt. Dort gingen die illegalen Grenzübertritte um etwa die Hälfte zurück. Den Daten zufolge bleibt das zentrale Mittelmeer die meistbefahrene Route. Dabei starten die meisten Migranten von Libyen aus, während die Ausreisen aus Tunesien um fast 90% zurückgegangen sind. Das liegt laut Frontex am Durchgreifen der tunesischen Regierung, die eine enge Zusammenarbeit mit der EU vereinbart hat. Der polnische Ministerpräsident Tusk hat vor einer Vertrauensabstimmung im Parlament eingeräumt, dass es für seine Regierungskoalition schwierig wird. Der Sieg des nationalkonservativen Kandidaten Nawrocki bei der Präsidentenwahl stelle eine große Herausforderung dar, betonte Tusk. Mit der Vertrauensfrage wolle er sichergehen, dass er noch ein Mandat habe. Aus Warschau Martin Adam.
Nawrocki, der Kandidat der rechtspopulistischen Oppositionspartei PiS, wird sehr wahrscheinlich die Strategie von Amtsinhaber Andrzej Duda weiterverfolgen, zentrale Regierungsvorhaben per Veto zu blockieren. Die Präsidentschaftswahl wird vor allem als Kritik an der bisherigen Regierungsarbeit interpretiert. Donald Tusk aber will weiter regieren und sich dafür von seiner Koalition per Vertrauensfrage bestätigen lassen. Die Koalitionsparteien verfügen im Parlament über eine knappe Mehrheit von 12 Stimmen. Allerdings